Ja, ich weiß nicht, ob mich alle kennen oder noch kennen. Mein lieber Mitarbeiter war letzten Sonntag bei euch, glaube ich. Der Joel Fay, ich bin Michael Hapte. Wir arbeiten für das gleiche Gemeindenetzwerk Evangelium für alle. Wir haben besonders das Anliegen, Gemeinden untereinander zu stärken, führen ein Freizeitheim in der Schweiz und haben auch besonders das Anliegen, dass neue Gemeinden entstehen und dass das Evangelium verkündigt wird, auch in Regionen, in denen es vielleicht nicht so intensiv verkündigt wird, obwohl man das ja inzwischen für ganz Deutschland sagen muss. Wir freuen uns, dass Martin und Kirsten unsere Mitarbeiter sind, um auch das Zeugnis Jesu hier in Oberbayern zu stärken. Und danke für alle Unterstützung, die ihr ihnen auch gebt, in diesem Dienst das Evangelium weiterzutragen, auch hier in dieser Region, die ihr besser kennt als ich und deren geistliche Bedürfnisse ihr besser kennen müsst als ich. Aber dass die sehr groß sind, das ist euch ja natürlich auch bestens bekannt. Und so sind wir jetzt, meine Frau Dorothee und ich, ein bisschen in Ferien. Noch am Freitag dürfen wir wieder nach Hause. Also ich sage dürfen, wir müssen nicht, sondern wir dürfen nach Hause, weil wir auch wieder in einen schönen Dienst bei uns zurückkehren. Einmal in der Gemeinde Stuttgart selbst und dann auch in dem Rahmen dieses Gemeindenetzwerkes, in dem ich viel unterwegs bin. Wir waren die vergangenen Sonntage in all den Gemeinden, die zu diesem Netzwerk Berührung haben oder dazugehören. Hier in dieser Region vor 3 Wochen war ich alleine noch dort in Salzburg, in der Fasaneriestraße. Dort hatten wir eine Glaubenskonferenz für unsere Gemeinden dort in der Region. Und dann waren wir an einem Sonntag in Tittmoning, letzten Sonntag in Traunreuth. Jetzt sind wir hier, nächsten Sonntag sind wir wieder zu Hause. Und der erste Teil der Predigt war überall gleich an allen Orten. Und ich habe aber bei allen Gemeinden eine andere Lösung angeboten für das Problem, das ich euch am Anfang schildern würde. Nicht eine andere Lösung, weil es verschiedene gibt, sondern weil es so viel zu sagen gäbe, dass ich das nicht in eine Predigt packen wollte. Und wenn euch das irgendwie ein bisschen zum Nachdenken bringt, könnt ihr mal in Traunreuth oder Dittmoning anrufen und dann könnt ihr noch mehr nachdenken über die Dinge, die mich beschäftigen. Ihr könnt schon mal eure Bibel aufschlagen im 2. Timotheusbrief, im Kapitel 1. Denn mich beschäftigt in den letzten Monaten sehr die Situation der Gemeinde Jesu hier in dieser Welt, in Europa, in der Herausforderung auch, in der wir stehen und in die wir immer mehr hineinkommen und wo wir mehr und mehr gefordert werden, auch unser Zeugnis für das Wort Gottes klar zu erhalten. Im 2. Timotheusbrief im Kapitel 1, im Vers 8, sagt der Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus: Darum schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Das heißt, er hatte eine Situation, in der er sich hätte schämen können, weil der Druck groß war und die Versuchung groß war, sich für das Wort Gottes zu schämen und lieber den Mund zu halten und nichts zu sagen. Von sich selber sagt der Apostel in Vers 12, aus diesem Grund erleide ich auch all das, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Also auch er stand in dieser Herausforderung, lieber den Mund zu halten oder vielleicht für Jesus zu leiden, wenn er das Wort Gottes klar predigen würde. Der Herr Jesus hat versprochen, dass er seine Gemeinde bauen wird und dass auch die Pforten des Totenreichs seine Gemeinde nicht überwältigen werden. Aber er hat uns auch gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und betet, damit ihr den Kurs nicht verliert, sondern auch weiterhin klar seht. Und wir sehen in den letzten Jahren immer mehr, auch gerade während wir jetzt in Ferien waren, war das mit Händen zu greifen, wie das Zeugnis für Jesus auf verschiedenen Ebenen sehr herausgefordert wird. Man überschreibt eine gewisse Entwicklung in unseren Tagen von dem Zeitgeist her mit sozialer Gerechtigkeit. Das heißt, alle Menschen aller Rassen, aller religiösen Hintergründe, aller sexueller Orientierungen müssen alle gleich behandelt werden, alle die gleichen Chancen haben. Und zu einem großen Teil bin ich absolut einverstanden. Aber Es gibt natürlich auch Forderungen seitens auch des Zeitgeistes, der uns zu denken gibt. Ich will einmal 4 Themen benennen, die mich in den letzten Monaten immer wieder anspringen, wenn ich aber die Zeitung lese. Das ist die Bewegung des Transgender, also diese Bewegung, die das biologische Geschlecht, das bei jedem Baby, das geboren wird, auf einen Blick zu erkennen ist. Ist es ein Bub oder ist es ein Mädel? Das sieht man klar. Dieses biologische Geschlecht wird getrennt von dem sogenannten sozialen Geschlecht, also dem Geschlecht, das jemand empfindet, in dem er sich zu Hause fühlt. Und wir sehen in dieser, ich werde gleich etwas zu den Betroffenen noch sagen, aber einmal zu der geistesgeschichtlichen Sache. Hier ist der Mensch, der das, was im Sündenfall geschehen ist, in extrem auslebt. Denn im Sündenfall hat Satan dem Menschen gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und das sehen wir heute. Der Mensch schafft seine Identität neu nach seinem Empfinden und nicht mehr nach dem, was Gott gesagt hat. Wenn man das heute liest, dann heißt es, den Babys wird bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen, als sei das so irgendwie zufällig. Und wer hat es zugewiesen? Natürlich der Schöpfer, der den Menschen geschaffen hat. Entweder ist er als Mädchen auf die Welt gekommen oder als Junge. So, das war Gottes Zuweisung. Das schiebt man auf die Seite und ich schaffe mein Geschlecht neu. Ein zweites Gebiet ist das Thema der Homosexualität. Auch hier wird deutlich, dass der Mensch etwas neu definiert, nämlich Ehe. Gott hat den Menschen geschaffen, hat die Ehe geschaffen und er hat deutlich gesagt, dass er Mann und Frau schafft, dass sie eine Ehe bilden. In der Homosexualität wird aber Ehe neu definiert, denn Mann kann Mann heiraten und Frau kann Frau heiraten. Und wenn ihr den Koalitionsvertrag gelesen habt, unserer jetzigen Bundesregierung, dann habt ihr gelesen, dass im Bereich der Familienpolitik es angestrebt wird, dass man die Polyamorie gesetzlich verankern will und eine Möglichkeit schafft, dass Menschen also mit 2 oder mehreren Partnern gleichzeitig verheiratet sein können. Das strebt die jetzige Bundesregierung an. Ob sie es zu Wege bringt, hängt vielleicht auch von unseren Gebeten ab. Das wissen wir nicht. Auch hier, ihr werdet sein wie Gott, der Mensch schafft Ehe neu. Oder denken wir an das Thema der Abtreibung. Der Mensch definiert, wer darf leben. Wir haben die große Aufregung gesehen durch die Entscheidung des Supreme Court in den USA, dass das Recht auf Abtreibung gekippt worden ist. Und ihre Aufregung ist riesengroß. Wir Frauen dürfen selbst entscheiden, ob das Baby geboren wird oder nicht. Auch hier setzt sich der Mensch an die Stelle Gottes. Ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch entscheidet, wer lebt und nicht mehr Gott, der gesagt hat, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und ein viertes Gebiet, das ich ansprechen will, ist die Sterbehilfe der assistierte Selbstmord, könnte man auch sagen. Auch hier tritt der Mensch an die Stelle Gottes. Gott hat gesagt, oder David sagt es, meine Zeit steht in deinen Händen. An einer anderen Stelle sagt er, alle meine Tage waren in dein Buch geschrieben, bevor der erste da gewesen ist. Das heißt, Gott hat bestimmt, wann das Leben eines Menschen endet. Und hier nimmt sich der Mensch das Recht, er will sein wie Gott und er bestimmt, wann Leben endet. Wir sehen also diese Entwicklung, in der wir heute sehen, ob es jetzt die Sexualethik ist oder ob es die Frage ist vom Lebensbeginn oder vom Lebensende. Das ist nicht nur eine moralische Frage, sondern es ist eine zutiefst theologische Frage, weil der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt. Damit wir uns recht verstehen, wir Christen brauchen eine sehr klare Haltung in diesen ethischen Fragen und in vielen anderen. Und die Bibel gibt uns eindeutige Anweisungen. Und wir brauchen in der Zukunft genau das, was hier Paulus anspricht. Schäme dich nicht. bleibe bei dem Evangelium. Sage deutlich, was Gott sagt. Stehe dazu. Egal, ob jetzt die Welt uns Beifall klatscht oder nicht. Das muss in aller Klarheit gesagt werden und es muss auch, und das ist mir sehr wichtig, in unseren Gemeinden und Familien sehr deutlich werden. Wir werden nicht umhinkommen, in unseren Gemeinden und Familien diese Themen zu besprechen, weil unsere Kinder und Jugendlichen und nicht nur sie bombardiert werden mit all diesen Themen, natürlich mit einem ganz anderen Duktus, als Gottes Wort es uns lehrt. Was ich aber auch deutlich sagen will, wir müssen einen großen Unterschied machen zwischen unserer klaren Haltung, die wir in der Sache brauchen, und dem Umgang mit dem Menschen, der betroffen ist. Denn wenn nicht in der Gemeinde, wo sonst soll ein Mensch einmal offen sagen können, womit er zu kämpfen hat? Sei es mit seiner sexuellen Orientierung, und wir denken vielleicht, na, bei uns kommt das ja nie vor. Es wird ja nie so sein, dass eines unserer Kinder oder Jugendlichen mal homosexuelle Empfindungen haben wird oder gar Transgenders leben will. Nun, in Stuttgart haben wir damit zu tun. Wir begegnen Menschen, die ihre sexuelle Empfindung offenlegen und Hilfe suchen. Und wenn wir ihnen jetzt begegnen würden mit, das ist aber Sünde, dann würden wir ihnen natürlich gar keine Hilfe sein. Sondern wie in jedem anderen Lebensbereich ist es wichtig, dass wir Menschen mit Liebe, mit Offenheit, mit Verständnis, mit sehr viel Zuhören, mit Barmherzigkeit und Geduld begegnen und ihnen Mut machen, ihre Identität in Christus neu zu finden, um heil zu werden in diesen Fragen, ob es jetzt um die Frage geht, will ich jetzt das Baby, das ich in mir trage und das ich eigentlich gar nicht wollte, will ich es wirklich austragen? Oder der Schwerkranke, der gequält ist von schlimmen Schmerzen und ausweglos in einem Pflegebett liegt, der sich wünschen würde, sterben zu können, dass wir ihm nicht mit Hammermoral begegnen, sondern in der Liebe unseres Herrn. Das ist die Welt, in der wir leben. Und wir wären Träumer, wenn wir das nicht wahrnehmen und ernst nehmen und uns damit auseinandersetzen würden. Ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, dass wir als Christen auf dem Laufenden sind und nachdenken über unsere Welt und immer wieder klar orientiert bleiben an dem Wort Gottes. Schäme dich des Evangeliums nicht, schäme dich des Zeugnisses unseres Herrn nicht. Und ich erleide alles für das Evangelium, weil ich weiß, an wen ich glaube. Und Geschwister, ich ahne, ich weiß es nicht sicher, weil ich nicht in die Zukunft sehen kann, aber ich ahne, dass diese angesprochenen Themen und manche andere die Gemeinde Jesu unter einen großen Druck bringen werden, weil wir zu Außenseitern werden immer mehr, wenn wir an dem bleiben, was Gottes Wort sagt. Weil wir Menschen lieben und wir glauben nur das, was Gottes Wort sagt, ist für den Menschen gut. Wir beharren nicht auf sexualethischen Positionen, weil wir einfach Sturköpfe sind und hinterwäldlerisch und ewiggestrige, sondern weil das, was Gott gemacht ist, gut ist für den Menschen, weil es das Einzige ist, was ihn heilen kann. Aber das wird in der Welt immer weniger verstanden und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das wird Druck geben und wir ahnen, dass vielleicht gerade diese Fragen zu einer extremen Herausforderungen werden für den Weiterbestand von Gemeinde, wie wir es heute Morgen zum Beispiel leben können, und zum öffentlichen Zeugnis für Jesus, vielleicht viele andere Vorzüge, die wir noch genießen können. Die Gemeinde Jesu wird auch durch diese Fragen in der Zukunft noch unter sehr großen Druck kommen. Das ist, was ich persönlich befürchte, ohne dass ich genau weiß, wie die Geschichte weitergeht, wenn Gott noch verschiebt, seine Rückkehr verschiebt, wenn er noch seine Rückkehr verzögert, wenn er sagt, ich komme jetzt 50 Jahre später, als ihr es gedacht habt, dann werden sich diese Themen verschieben. Aber wir leben jetzt und das sind die Herausforderungen und sie sind groß. Und wie werden wir bestehen? Ich habe vor einigen Monaten mit einem Bruder zusammengesessen, sein Name ist Manfred Müller. Er leitet das Missionswerk Hilfsaktion Märtyrerkirche. Also das heißt, er beschäftigt sich in seinem Dienst um Menschen, die um des Evangeliums willen Nachteile in verschiedenem Schweregrad erleiden, ob durch Desinformation und Diskriminierung, Ablehnung und dann bis hin zur Verfolgung, Märtyrertum und Tod. So, das ist sein Thema. Und als ich über diese Dinge nachdachte, die ich euch jetzt gesagt habe, wo die Gemeinde Jesu unter Druck kommen kann und wird, weil das Wort Gottes es deutlich sagt und wir bis jetzt noch auf einer Insel leben, aber wir nicht damit rechnen können, dass uns die Freiheiten dauerhaft erhalten bleiben, habe ich ihn gefragt, Manfred, wie bereiten wir uns vor auf diese Zeiten? Wie kann ich mithelfen, wie können wir als Christen uns vorbereiten auf diese Zeiten, die kommen, wo es uns vielleicht alles kostet, an Jesus zu bleiben. Wenn es uns so geht, wie es der Gemeinde im Neuen Testament ging, wie es Paulus ging, wie es Timotheus und Silas und Barnabas ging. Und wenn es uns so geht, wie den Geschwistern heute Laos oder in Nordkorea oder in Eritrea, wie bereiten wir uns auf diese Tage vor? Viele Christen sagen, das wird so kommen. Aber wie bereiten wir uns vor? Laufen wir einfach so rein? Das war meine Frage. Und die Antwort, die er mir gab, war sehr überraschend für mich. Ich hatte irgend so ein Spezialthema erwartet mit aufwendigen Seminaren vielleicht und vielen Kenntnissen, die man gewinnt, an die man nie gedacht hat. Aber ich wusste nicht was. Seine Antwort war sehr einfach. Beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Das war seine ganze Antwort. Beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Ich war zuerst ein bisschen enttäuscht, dachte, na, jetzt hätte ich mir von so einem Leiter ein bisschen was anderes erwartet. Und dann dachte ich nach, dachte, das ist ja ganz genau, aus zwei Gründen. Erstens, das Evangelium ist der Grund, warum ich mein Zeugnis nicht aufgeben will, weil das Evangelium zu herrlich, zu wunderbar, zu groß ist. Deswegen war wenigstens ein Teil heute Morgen hier beim Brotbrechen, um Gott anzubeten über seine wunderbaren Erlösung. Und zweitens, es ist das Evangelium, das die Kraft sein wird, um in schwierigen Tagen zu bestehen, die uns überfordern werden. Und deswegen will ich mit euch heute Morgen über das Evangelium nachdenken. Und zwar mal ein bisschen chronologisch. Wann begann eigentlich das Evangelium? Wir wollen ja nachdenken über das Evangelium, das die Kraft hat, uns zu stärken, uns zu ermutigen. Wann begann das Evangelium? Geschwister, das war für mich wieder so überwältigend nachzudenken, das Evangelium begann vor Grundlegung der Welt. Wir wollen mal ein paar Bibelstellen lesen. Jetzt braucht ihr eure Bibel und dürft mal mitblättern. Was geschah eigentlich vor Grundlegung der Welt in Bezug auf das Evangelium? Wir beginnen mal im Epheserbrief im Kapitel 1. Epheserbrief Kapitel 1 und dort in Vers 4. Ich lese schon Vers 3 wegen dem Zusammenhang. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat, wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war. Das war das Erste. Er hat festgelegt, dass in Christus unsere Rettung ist. Ganz wichtige Festlegung. In Christus ist die Errettung. Dann blättern wir weiter in den ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 20. 1. Petrus 1, Vers 18 bis 20. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem Blut, kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der vorher ausersehen war, vor Grundlegung der Welt, aber in den letzten Zeiten geoffenbart, um euretwillen. Was hier deutlich wird, der Sohn Gottes, das
das Blut, das Lamm Gottes, Christus, wird auserwählt als der Mittler zwischen Gott und Mensch. Es wird sein Blut sein, das die Menschen mit Gott versöhnen wird. Also er hat Christus erwählt, dann die Person, er hat den Weg festgelegt, das Blut muss fließen. Dann schauen wir weiter im Hebräerbrief, im Kapitel 9. Hebräerbrief, Kapitel 9. Vers 14, Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne jede Schuld durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, von den Toten euer Gewissen reinigen, von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das heißt, Jesus hat schon von der Ewigkeit her sein Einverständnis gegeben. Der Vater hat ihn bestimmt, er hat den Weg bestimmt, das Blut muss fließen. Jesus ist einverstanden, er gibt sich hin als das Lamm Gottes, noch bevor überhaupt die Welt begann. Wir lesen dann im 2. Timotheusbrief. Ihr müsst ein bisschen blättern heute Morgen, aber ihr müsst das selber lesen. Das ist so überwältigend, was da steht. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9. 8 haben wir vorhin schon gelesen. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium, unser Thema heute Morgen, nach der Kraft Gottes, der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der Welt gegeben wurde. Also lange bevor es Menschen gab, hat Gott festgelegt, es ist nur Gnade, die dich rettet. Es sind nicht deine Werke, es ist nicht dein Hinzutun. Es ist Gottes Gnade. Was hat er noch festgelegt? Römer 16, Vers 25. Römer 16, Vers 25. Dem Gott aber, der euch stark machen kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus entsprechend der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verborgen war. Gott hat also vor Grundlegung der Welt das alles geschaffen, aber noch verborgen. Bis die Zeit kommen würde, in der Christus gepredigt werden würde, man nennt das hier das objektive Heil, das heißt das Heil, das allen Menschen angeboten werden wird, durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Jahrtausende und auf der ganzen Welt. Und schließlich noch Offenbarung 13, Vers 8. Offenbarung 13, Vers 8. Und da steht für mich das große Rätsel, das meine herzlich geliebten Brüder der reformierten Theologie mir immer versuchen zu erklären. Und ich habe es immer noch nicht verstanden und stehe immer noch staunend vor dieser großen Frage. Offenbarung 13, Vers 8. Alle, die auf der Erde wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Das ist die Negation. Wenn man den Satz umdreht, bedeutet es, mein Name, wenn ich Gottes Kind bin, ist im Lebensbuch des Lammes eingetragen worden. Wann? Bei mir am 16. Januar 1973? Das war der Tag meiner Wiedergeburt? Nein. Sondern mein Name stand da schon drin, vor Grundlegung der Welt. Das ist ein großes Geheimnis. Haben sich Theologen den Kopf zerbrochen und manche wissen es ganz genau, wie es zu verstehen ist. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich will einfach staunen und sagen, wow. Und wisst ihr, was mir das zeigt? Die Wurzeln meines Heils liegen in Gottes Vorewigkeit. Vor Grundlegung der Welt war das Evangelium fertig. Die Person und der Weg und dass es nur Gnade ist und dass wir eingetragen sind im Buch des Lammes. Und, Und wenn wir noch Matthäus 25 lesen, da heißt es, kommt in das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das heißt, all das, was wir in der Zukunft noch sehen werden, ist uns bestimmt vor Grundlegung der Welt. Das sind für mich überwältigende Dinge. Und das gibt meinem Herzen einen tiefen Frieden. Denn weißt du, ich bin manchmal sehr verzweifelt wegen mir selbst. Du hast vorhin sowas auch gesagt. Du machst anscheinend viel falsch, hast du gesagt, öffentlich. Ich zitiere dich nur. Herzlich willkommen im Club, ich leider auch. Und dann zu wissen, mein Heil besteht nicht auf dem Ergebnis meiner Anstrengungen, fehlerlos zu sein, sondern auf Gottes Ewigkeit. So, das hat Gott gemacht, wenn man das so menschlich ausdrücken darf, vor Grundlegung der Welt. Und jetzt schuf Gott den Menschen. Erst als das alles bereit war, hat Gott gesagt, lasst uns Menschen machen. So fast wie, jetzt können wir es machen. Jetzt, wo die Erlösung bereit ist, jetzt, wo die Rettung bereit ist für all das, was der Mensch sündigen wird. So, jetzt können wir Menschen schaffen. Und dann schuf Gott den Menschen. Und er schuf ihn perfekt. Das heißt, er sah alles an, was er getan hatte und es war geschaffen hatte und es war sehr gut. Aber wir wissen alle, es blieb leider nicht so. Bevor aber der Sündenfall des Menschen kam, war der Sündenfall Luzifers, des vielleicht bedeutendsten, größten, schönsten Engels, den Gott geschaffen hatte. Er wird uns in Jesaja 14 so in einem Bild hinter dem König von Babel beschrieben. Und er hat drei wesentliche Aussagen getroffen. Er hat gesagt, ich will über allen Sternen Gottes stehen. Die Sterne sind ein Synonym für die Engel. Das heißt, ich will der größte aller Engel sein. Dann wollte er aber den nächsten Karrieresprung und sagte, ich will unter den Göttern sitzen. Also ich bin nicht zufrieden, ein Engel zu sein. Ich will die nächste Stufe der Karriereleiter erklimmen. Ich will ein Gott sein. Und dann sagt er noch, ich will dem Allerhöchsten gleich sein. Also ich will sein wie Gott. Erinnert euch vorher noch, was ich sagte zum Wesen des Sündenfalles? Das ist er. Ich will sein wie Gott. Und das trug er an den Menschen heran. Esst von dieser Frucht, dann werdet ihr sein wie Gott und dann werdet ihr wissen, was gut und böse ist und die Augen werden euch aufgetan. So, das war die große Lüge. Aber Gott war ja vorbereitet, wenn ich das so menschlich sagen darf. Er wusste ja, dass es kommen wird. Er hatte eine Erlösung bereit. Aber wir würden jetzt erwarten, also wenn wir jetzt das Drehbuch zu schreiben hätten, würden wir sagen, lieber Herr, jetzt ist deine Stunde da. Du hast doch schon die Erlösung vorbereitet in Jesus. Schau, jetzt haben die Menschen gesündigt. Jetzt musst du Jesus präsentieren. Und, hat er es getan? Nein. Und das ist eines der großen Rätsel für uns Menschen. Gott wartet 4000 Jahre Menschheitsgeschichte. Aber gibt nur Andeutungen. Beim Sündenfall sagt er zur Schlange, der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten. Er würde 2000 Jahre später dem Abraham sagen, dass er aus Glauben gerecht wurde. Und dann würde Gott nach weiteren 500 Jahren das Gesetz geben. Das Gesetz, das durch Mose gegeben wurde. Und dieses Gesetz hat auch einen Heilsweg gezeigt. Und der Heilsweg begann mit den Worten, du sollst. Und wir heute, wir sind natürlich wissend. Wir wissen, also so funktioniert Errettung nicht. Du sollst. Warum hat Gott das gemacht? Warum gab Gott das Gesetz? Er hat es gegeben, damit die Sünde überaus sündig würde. Dass der Mensch bis ins Tiefste hinein überzeugt wird, er kann nicht gerettet werden aus seinen eigenen Werken. Gott hatte seinen Gedanken nicht aufgegeben. Gott hatte gesagt, vor Grundlegung der Welt, wie der Mensch errettet wird. Durch Jesus, durch das Blut, durch die Gnade, durch den Glauben. Und 1500 Jahre lang lässt er die Juden versuchen, mit diesem Du sollst sich das Heil zu erwerben. Und wir wissen, dass es nicht funktioniert hat. Und als dann Gottes Zeit da war, und Gottes Uhren laufen ja immer anders wie unsere, als dann die Zeit erfüllt war, sagt Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn. Gott hatte die Verheißung gegeben, vor Grundlegung der Welt, ich habe ein Heil bereit, ich habe Errettung bereit, ich habe meinen Sohn bereit, ich habe sein Blut bereit, er ist einverstanden, ist alles vollbracht. Alle seine Werke, Gottes Werke, waren von Anfang an bereit, sagt uns Hebräer 4, Vers 4, Vers 3. Wir denken ja oft, jetzt hat Gott das gemacht und dann hat Gott das gemacht und dann hat Gott das gemacht. Nein, er hat alle seine Werke vor Grundlegung der Welt bereit gehabt. Und als die Zeit erfüllt war, hat er die Tür aufgemacht und uns gezeigt, was er in Christus vorbereitet hatte. Und damit die Menschen die Hoffnung nicht verlieren, hat er ihnen immer wieder Propheten gesandt, die ihnen Hoffnung machten. Und das wollen wir jetzt mal schauen, denn wir wollen das Evangelium im Alten Testament noch kurz anschauen. Jeremia 31. Jeremia Kapitel 31. Das ist etwa 800 Jahre, nachdem Gott das Gesetz gegeben hatte. 800 Jahre lang hatten die Menschen schon versucht, mit dem Du sollst Gott zufriedenzustellen. Und jetzt schickt Gott den Propheten Jeremia und sagt ihm Folgendes. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit. Also kommt erst noch. Spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Juda, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, den sie nicht gehalten haben, sodass ich sie zwingen musste, spricht der Herr. Was war das für ein Bund? Das war der Bund am Sinai, mit dem Gesetz. An der Spitze die sogenannten 10 Gebote. Und jedes der 10 Gebote beginnt mit den gleichen Worten, nämlich mit den Worten, Du sollst. Ich musste sie zwingen. Ich musste ihnen mein Wort sagen. Ich musste ihnen meine Rechtfertigung zeigen. Und Gott sagte, ich werde einen neuen Bund machen, aber nicht mehr wie der. Nicht mehr einen Bund, der beginnt mit den Worten, du sollst. Sondern er gibt ihnen einen neuen Bund und sagt, sondern das soll der Bund sein, den ich nach dieser Zeit, und die war dann noch 700 Jahre voraus. Nach dieser Zeit, die dem Haus Israel schließen will, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und ich würde am liebsten jeden Sonntag über dieses Thema predigen, weil ich das so überwältigend finde. Gott lässt den Menschen deutlich sehen, er ist verloren, indem er ihm sein Du sollst sagt. Und dann sagt er, und jetzt habe ich einen neuen Bund für uns, euch. Und dieser Bund beginnt mit den Worten von mir, dem lebendigen Gott. Ich will. Ich will. Mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein. Ich will ihr Gott sein. Und der Hesekiel hat das noch ausführlicher beschrieben und das schauen wir uns jetzt noch an. Hesekiel 36. Ich weiß nicht, wie das Wetter heute ist, ob ihr viel raus könnt. Ich hätte nämlich eine Hausaufgabe für euch. Aber freiwillig, wir sind ja nicht in der Schule, schon gar nicht kurz vor den Sommerferien. Aber ich möchte euch mal eine kleine Hausaufgabe zu eurer eigenen Freude geben. Nehmt euch mal eure Bibel nachmittags her oder egal wann. Schlag den Propheten Hesekiel auf, öffne das Kapitel 34 und lest 6 Kapitel nach vorne, bis inklusive Kapitel 39. Habt einen Stift bereit und kleiner Tipp, einen Spitzer, wenn ihr einen Bleistift verwendet. Und jedes Mal, wenn ihr an die Worte kommt, ich will oder will ich oder ich werde oder werde ich, das ist ja immer das Gleiche, macht ihr eine Markierung. So habe ich es in meiner Bibel gemacht. So etwas scherzhaft ausgedrückt, dann weißt du, warum du den Spitzer brauchst, denn du wirst sehr oft was einzukringeln haben. Und das hat mich so fasziniert, dass Gott sagt, ich werde einen neuen Bund schaffen und der beginnt mit den Worten, ich, Gott will, ich werde, nicht mehr ihr. Und einen kleinen Appetit haben, lesen wir in Kapitel 36, Abvers 23. Hesekiel 36, Vers 23. Ich will meinen großen Namen, der vor den Nationen entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Oh Geschwister, ich hätte so gerne, dass mein Leben Gott heiligt, Gott verehrt und nichts anderes als ihn verehrt. Das ist meine große Trauer, wenn ich gesündigt habe, dass Gottes Name verunehrt wurde. Und Gott sagt, ich werde meinen Namen heiligen durch das Evangelium, durch die Hingabe meines Sohnes, durch das Vergießen des Blutes Jesu, durch die Festlegung, es geschieht durch Gnade, durch das Eintragen ins Buch des Lammes, lange bevor du geboren bist. Ich will meinen Namen heiligen. Übrigens, im Vater unser beten wir ja nicht, Herr, ich verspreche dir, deinen Namen zu heiligen. Sondern es ist der Wunsch, die Sehnsucht, dein Name werde geheiligt. Das wünsche ich mir so sehr. Zweitens, Vers 24, ich will euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Das ist natürlich zunächst mal eine Prophetie für das Volk Israel, dass er wieder sammeln wird und in ihr Land bringt. Aber ich denke, weil das Evangelium ja nicht nur für die Juden gilt, sondern für alle Nationen, er wird sie sammeln aus allen Nationen. Vor den Thron Gottes werden Menschen aus allen Stämmen, Nationen und Sprachen stehen. Ich will euch sammeln. Gott baut seine Gemeinde. Wir werden nicht da vor ihm stehen und sagen, Herr, ich bin hier, weil ich mich bekehrt habe, sondern weil du mich gerufen hast. Vers 25. Ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und Geschwister, da geht es nicht nur um die Vergebung, sondern es geht um die tiefe Reinigung von all dem, was die Sünde in unserem Leben angerichtet hat. Deswegen ist so wichtig, dass wir unser Leben auch in Ordnung bringen, dass wir es ans Licht bringen, dass unsere Vergangenheit bereinigt wird, dass Gott Neues schaffen kann, dass unser schlechtes Gewissen wirklich gereinigt wird, dass die Folgen der Sünde in unserem Leben überwunden werden. Das ist, was er hier sagt, ich will euch reinigen. Ich will, dass die Folgen der Sünde in eurem Leben überwunden werden. Vers 26. Ich will, immer wieder dieses Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das fasziniert mich immer, wenn ich einen Menschen beobachten kann, der gerade eben gerettet wurde. Bei dem Gott anfängt, das Leben zu gestalten, dass auf einmal eine ganz neue Gesinnung auftaucht. Ein ganz neues Denken, das nicht mehr mit dem Ich will des Menschen beginnt, sondern mein Herr, was gefällt denn dir? Er gibt uns eine neue Gesinnung, wie es Paulus im Römerbrief sagt, dass wir erneuert werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Das Denken wird neu, das Ziel wird neu, die Absichten werden neu, die Motivation des Lebens wird neu. Geschwister, das ist bei mir neu geworden. Bei mir vor beinahe 50 Jahren. Warum? Nicht, weil ich mich bekehrt habe. Das habe ich schon getan. Aber weil Gott mir ein neues Herz gegeben hat. Weil er mir eine neue Gesinnung gegeben hat. Das ist das große Wunder. Amen. Ich frage mich manchmal heute, wieso glaube ich das alles? Wieso freue ich mich so am Wort Gottes? Warum macht es mir so viel Freude, ihm zu gehorchen? Warum vertraue ich, dass dieses Wort gut ist? Warum? Weil ich so ein moralisch hochstehender Mensch bin? Gewiss nicht, sondern weil er mir einen neuen Sinn und ein neues Herz gegeben hat. Und dann sagt er weiter, ich werde, das zählt also auch mit, wenn nochmal in der Übersetzung steht, ich werde, ja, ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Vor meiner Bekehrung war mein Herz so ziemlich unempfänglich für den Herrn wie ein Stein. Kannst einem Stein viel predigen. Es hat nicht so viel Sinn. Steine haben meines Wissens keine Gefühle. Es ist ein Stein. Manchmal sagt man über einen Menschen, der hat ein Herz wie ein Stein. Oder da, wo andere ein Herz haben, da hat der ein Stein. Ja, so waren wir Gott gegenüber. Unempfindlich, unempfänglich für die Wahrheit seines Wortes. Und jetzt sagt Gott, ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Feinheit, nicht ein fleischliches Herz, das wäre ja sündig, sondern ein fleischernes, das heißt ein Herz, das empfinden kann, was Gott wichtig ist. Und zwar ohne, dass Gott Gesetze gibt, sondern weil eine neue Gesinnung in uns ist, nämlich er liebt mich und deswegen liebe ich ihn wieder. Weißt du, ich gehorche Gott nicht zuerst deswegen, weil er es befiehlt oder mir sogar androht, wehe, wenn du nicht. Sondern ich folge ihm, weil er mich liebt und weil ich ihn wieder liebe. Er hat den Stein aus meinem Herzen genommen und hat mir eine Empfindung für ihn gegeben, eine Empfindung der Liebe und des Vertrauens. Und zum Schluss noch Vers 27, ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Das finde ich so ermutigend. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Gesetzen wandeln. Nicht ihr müsst es machen. Streng dich mal an, dass du besser wirst. Ich lese gerade die Biografie von William Wilberforce, den Gott gebraucht hat, um die Sklaverei zunächst in England abzuschaffen. Und er wuchs in einem Milieu auf, in einem geistlichen Milieu, das geprägt war von hoher Moral. Also, gib dir mal noch mehr Mühe. Bis seine Familie der Predigt von George Whitefield begegnete, der genau das predigte. Christus ist es, der uns zu neuen Menschen macht. Er verwandelt unser Leben. Wenn in mir und dir etwas neu geworden ist, dann war es nicht deine moralische Kraft, sondern es war die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. So, jetzt haben wir lange über das Evangelium nachgedacht. Warum? Nun einmal, weil es das Evangelium natürlich wert ist. Aber der Zusammenhang war ja am Anfang, ihr erinnert euch, vielleicht das Evangelium diese trüben Gedanken schon verdrängt, dass wir in einer Zeit leben, wo es enger wird für uns Christen, für unser Zeugnis. Weil die Zeit vielleicht bald sein könnte, wo uns der Zeitgeist viel schärfer ins Gesicht weht, als wir das bisher kannten. Und wo wir in der Herausforderung stehen werden. Was ist das Evangelium mir wert? Was ist Jesus mir wert? Werde ich mich jetzt schämen? Werde ich um meiner Freiheit oder um finanzieller oder anderer Vorteile willen mein Überzeugnis weich machen, anpassen? Werde ich schweigen? Werde ich die Anerkennung der Menschen suchen? Was werde ich tun? Geschwister, wenn ich ein Evangelium habe, dessen Wurzeln vor aller Zeit liegen. Wenn ich ein Evangelium kenne, das Gott bereit hat in all seiner Größe und Herrlichkeit, wo Gott alleine sagt, ich will dich retten, ich will dich zu einem neuen Menschen machen. Wenn ich ein solches Evangelium kenne, dann habe ich zwei Schlussfolgerungen. Das kann ich nicht aufgeben. Es ist zu teuer. Es ist zu groß. Es hat mein Herz zu sehr überwältigt. Ich bin so geprägt von der Liebe Gottes, dass dieses Evangelium alleine mir alles wert ist. Und deswegen hat, glaube ich, Manfred Müller recht, wenn er auf meine Frage, wie bereiten wir uns auf Verfolgung vor, sagt, beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Es muss mir vor Augen sein, wer ist Jesus für mich? Und zweitens, wenn dieses Evangelium so gewaltig ist, dass es vor Grundlegung der Welt fertig war, dann wird es mich doch ganz gewiss auch in die zukünftige Ewigkeit tragen können. Wenn die Wurzeln tragen von vor aller Zeit, wird er mich auch nicht tragen können nach meiner irdischen Zeit, bis ich dort sein werde, wird er mich nicht dorthin bringen können. In der Offenbarung wird mal von Zorn des Lammes gesprochen. Gott kann sehr zornig sein. Da ist es gegen die Sünder und es ist vom Zorn des Lammes die Rede. Und von diesem Zorn bin ich gerettet. Durch wen? Durch den, der am Kreuz für mich starb, der den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Und wenn Gott mächtig war, mich vor dem Zorn Gottes zu retten, dann wird er mich gewiss auch retten können vor dem Zorn des Antichristen oder anderer Mächte, die versuchen wollen, mich von Christus zu trennen. Wenn er Christus aus dem Tod errettet hat, wird er nicht mich auch aus dem Tod erretten können und in sein ewiges Reich retten können, auch wenn es durchs Schwert gehen würde? Und wir haben vorhin beim Brotbrechen über Hebräer 5 nachgedacht, über unseren Herrn, der mit starkem Geschrei und Tränen vor seinen Vater kam, wegen der Herausforderung, in der er stand. Und der Herr Jesus ging durch größere Herausforderungen, als wir sie sehen, je sehen werden. Er ging durch alle Erprobungen, die auch uns betreffen. Und er hat ihn allen überwunden. Und der Vater im Himmel hat ihn aus allem herausgerissen. Wenn er das für Jesus getan hat, wird es nicht auch für mich tun können, der doch nur der Vorläufer war, damit ich seinen Fußstapfen nachfolgen kann. Geschwister, dieses Evangelium ist der Grund, warum wir das Wort Gottes predigen, auch dort, wo man es nicht hören will. Natürlich wollen wir klug sein wie die Schlangen, aber auch ohne falsch wie die Tauben. Wir wollen die Wahrheiten Gottes nicht wie Krümel vor die Säue werfen, das hat keinen Sinn. Aber wir wollen dort von Jesus reden, wo es gefordert ist. Und wenn unser Zeugnis von Jesus uns eines Tages ein klares Wort fordert, ein Entweder-Oder, Geschwister, dann müssen wir darauf vorbereitet sein. Und ich sage es noch einmal, es wird uns nur eines tragen können. Was ist das Evangelium mir wert? Wer ist Jesus für mich? Das ist die alles entscheidende Frage. Und deswegen beschäftige dich viel mit dem Wort Gottes. Beschäftige dich viel mit dem Evangelium. Beschäftige dich viel mit der Person Jesu. Es wird dein Leben heute verändern. Es wird dich heiligen. Es wird dich auch zerbrechen. Es wird dich demütigen. Es wird dich klein machen in deinen eigenen Augen. Es wird dich vielleicht entblößen in den tiefsten Tiefen deiner Sünde. Ja, das wird es tun. Aber immer getragen von der Gnade und Güte unseres Herrn. Und er vermag uns ans Ziel zu bringen. Geschwister, wenn ich über Zeiten nachdenke, wie sie andere Geschwister auf dieser Welt heute durchleiden und ich denke, ich müsste da sein, dann muss ich euch ehrlich sagen, heute Morgen hier zu predigen ist ja keine große Sache. Ihr seid ja, nehme ich mal an, so mit ziemlich allem einverstanden. Ihr werdet mich wohl hinterher kaum steinigen oder mir Fesseln anlegen. Nehme ich mal an, jedenfalls. Bisher bin ich immer freundlich auch wieder verabschiedet worden von euch. Aber wenn die Zeiten kommen, da muss ich euch sagen, also, da habe ich für mich nicht viel Hoffnung, wenn ich auf mich sehe. Auf meinen Mut, auf meine Überzeugung, auf mein Glauben. Aber ich habe jede Hoffnung auf den Gott, der meine Ewigkeit, die vor mir liegt, begründet hat in der Zeit vor aller Zeit. Da in Gottes Ewigkeit, was wir als Vergangenheit ansehen, das, naja gut, lassen wir uns mal, das wird uns tragen
bis in Gottes Ewigkeit hinein. Dieses Evangelium. Und darauf darf ich vertrauen. Und deswegen habe ich Mut. Und deswegen will ich mich nicht fürchten. Und deswegen bete ich auch zuversichtlich für unsere Geschwister, die heute ihr Zeugnis für Jesus ganz anders bezahlen müssen wie wir. Wenn der Bruder Herbert, von dem vorhin die Rede wurde, bei dieser Erstkommission Bibel verteilt, das Schlimmste, was man passieren kann, dass man ihm die Bibel an den Kopf wirft. Das könnte vielleicht passieren, aber nicht mal das werden gute Katholiken tun. Aber was geschieht Geschwistern heute? Und für sie wollen wir beten, dass sie von Jesus durchdrungen werden, dass er ihnen alles ist und dass sie bewahrt bleiben in ihm. Und dass sie sich freuen an ihm und dass Jesus ihre Kraft ist. Auch die Kraft, denen zu vergeben, die ihnen Böses antun. Sie nicht zu hassen, sondern zu lieben. Also jetzt wissen wir, warum Paulus Timotheus sagte, das war mein Eingangstext, schäme dich nicht des Evangeliums. Wie könnten wir uns für solch ein Evangelium schämen? Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit Hesekiel. Welche Kapitel waren es nochmal? 34 bis 39, also viel Freude daran. Wenn wir es wieder mal sehen, könnte man mal sagen, wie oft ihr den Griffel nachspitzen musstet und wie viele Kringel ihr gemacht habt und wie oft ihr erquickt wurde mit dem Blick auf unseren Herrn, der gesagt hat, ich will. Lasst uns doch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Ich will. Und alles, was du dir vorgenommen hast, das wirst du immer ausführen. Es gibt nichts, was du willst, das nicht geschieht. Wie wir es auch beten im Vater unser, dein Wille geschehe im Himmel wie auch auf der Erde. Wir danken dir dafür, dass dein Evangelium so unglaublich kostbar ist. Und Herr, wir werden wohl eine Ewigkeit lang brauchen, wenn wir einmal bei dir sind, um all die Herrlichkeiten des Evangeliums zu erfassen. Lass uns heute geprägt sein von diesem Evangelium. Lass heute unser Herz geprägt sein von dir, in dem das Evangelium ruht. Lass uns überwältigt sein von dir. Und heute ein Leben der Hingabe und der Entschlossenheit führen in dem Kampf wider die Sünde. Gib uns heute ein festes Herz, deiner Liebe eine würdige Antwort zu geben. Und wir beten für unsere Geschwister, die heute einen anderen Preis zahlen für ihr Zeugnis als wir, die unterdrückt werden, diskriminiert werden, ausgegrenzt werden, verjagt und vertrieben, eingesperrt, gefoltert und getötet. Herr, wir beten, dass ihnen dein Wort, dein Evangelium, ja deine Person so vor Augen steht, dass sie sagen können, meinen Jesus lasse ich nicht und er wird mich ewig fassen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du dieser wunderbare Herr bist. Wir beten dich an. Amen. Amen.